SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Natürlich war kein Brief von Charlotte gekommen. Er schrieb noch einmal eine Kurzfassung des ersten Versuchs und schickte ihn per Eilboten zusammen mit dem am ersten Tag in London in der German Street erworbenen langärmeligen blau-weiß gestreiften Hemd von der Sorte, die er immer gefallen hatte. Er würde 10 Tage lang auf eine Antwort oder auf einen Anruf von ihr warten. In seinem Brief hatte er sie daran erinnert, dass sie ihn auf seine Kosten zu Hause, im Büro oder in der New Yorker Wohnung anrufen könne. Wenn er bis dahin nichts von ihr hörte, würde er Myron um Rat fragen. Sollte er sich an den Leiter von Sunset Hill oder Dr. Townsend wenden, um zu erfahren, wann er sie besuchen könne? Ob Myron eine andere Idee hatte? Oder war er verurteilt zu warten auf ein Wort von Charlotte, auf irgendein Anzeichen für eine Besserung? In der Zwischenzeit war ihm die Arbeit, die Konzentration auf die Stiftung, Medizin und Problemlösung. Und alle unüberlegten, impulsiven Handlungen musste er vermeiden. Er war spät abends nach Bridgehampton zurückgekommen. Am nächsten Morgen rief er noch vor dem Zähneputzen und vor der ersten Tasse Kaffee das Blumengeschäft in Paris an, das Mike Mansour empfohlen hatte, und gab den Auftrag, Alice eine malvenfarbene Orchidee zu liefern. Nach dem Preis zu urteilen, war es ein Orchideenbaum. Auch gut. Es musste etwas sein, das seine Reue laut herausschrie. Was auf der Karte stehen solle, er verstand, was die Verkäuferin auf Französisch fragte und versuchte, ihr eine Antwort in seiner Sprache zu diktieren. »Ich habe mich grausig benommen, bitte verzeih mir«, gezeichnet Schmitti. Die Angestellte verstand das Wort grausig nicht. Starrköpfig beharrte sie auf lausig. Das war ja vielleicht ein besseres Wort, aber übernehmen wollte er es nicht. Mit dem Namen Schmitti hatte sie auch Mühe. Sie bestand auf Schmidt. »Miss«, sagte er und ging zu einem Baby-Französisch über, das wenigstens grammatisch korrekt war. »Es demande pardon.« Dumm gelaufen für Schmitti. Ein paar Stunden später, er verzehrte gerade sein Mittagessen, Sardinen und Gruyère, kam ein Anruf vom Blumengeschäft. Wieder dieselbe junge Verkäuferin. Madame Verplanque habe die Annahme verweigert. Sein Konto werde mit dem Preis für die Pflanze abzüglich der Zustellgebühr belastet. Scham, glühende Scham überkam ihn. Wofür entschuldigte er sich? Für den harschen, lieblosen Sex und die Lektion über die Qualität ihrer Muschel? Unbedingt. Umfasste die Entschuldigung mehr auch einen Widerruf seines absurden Anspruchs, sie müsse ihm treu sein? Einen solchen Anspruch hat er nicht erhoben. Nur Ehrlichkeit hatte er von ihr verlangt. Sie hätte ihm von Popow erzählen müssen. Hätte sie es getan, wäre die Frage der Treue nie aufgekommen. Eine Teilzeitliebe hätte er nicht hingenommen. Der Grund für die Weigerung lag so tief in ihm verborgen, dass er ihn weder erreichen noch entkräften konnte. In dieser Verfassung traf er sich mit Gil Blackman zum Lunch in der Stadt. Treffpunkt war das Restaurant Four Seasons Grill im Seagram Building, das Mr. Blackman und andere elegante New Yorker als ihren Club ansahen, da die Oberkellner und die Eigentümer die Idiosynkrasien dieser Stammgäste auswendig gelernt oder in ihre Computer eingegeben hatten. Idiosynkrasien, die Essensvorlieben betrafen oder den Tisch, an dem sie sich in ihrer Wichtigtuerei am wohlsten fühlten. »Triumph«, rief ihm Blackman zu. »Niederlage.« »Das glaube ich nicht. Du warst in London, du hast es versaut. Warum? Wie?« Und so versuchte Schmidt eine Erklärung. Viel gab sie nicht her, und sie kam ihm selbst absurd vor, da er über seine letzte Nacht mit Alice nur zu sagen wusste, dass er sie schlecht und ohne jede Zärtlichkeit behandelt habe, obwohl sie sich so gut wie entschuldigt und ihm eine Liebeserklärung gemacht hatte. Gils mitfühlender Blick nahm ihm vollends den Wind aus den Segeln. »Nicht zu fassen«, sagte Mr. Blackman schließlich. »Die Dame erklärt dir, da sei noch etwas, eine alte Geschichte zwischen ihr und Popow. Aber so wie du es erzählst, klingt es eher nach einer Freundschaft und Mitgefühl mit ihm als nach Sex. Und du schwingst dich auf dein hohes Ross und galoppierst davon. Wenn du, in deinen Worten, keine Teilzeitliebe willst, warum spannst du sie Serge nicht aus? Biete ihr mehr im Bett und auch sonst, als er vermag. Wie kannst du auf ihre Vergangenheit mit ihm eifersüchtig sein? Oder hast du geglaubt, sie sei noch Jungfrau? Nein, habe er nicht. Ja, er sei ein Idiot. Nein, er könne nichts daran ändern. Man könne sie Popow nicht ausspannen und er könne nicht mit Popow teilen, ausgerechnet mit Popow. Könne nicht Alices Komplize bei ihrem Betrug an ihm sein? Das war im Wesentlichen Schmidts Antwort. Mr. Blackman nickte und bestellte sich noch einen Gin Martini. »Möchtest du auch einen?« fragte er. Schmidt schüttelte den Kopf. »Nein, sonst könne er am Nachmittag gar nicht mehr arbeiten.« Ein bizarrer Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Hätte seine arme Mary ihn so reden hören, hätte sie mit den Augen gerollt, eine Gabe, die nicht einmal Mr. Blackman besaß. »Das wirst du dein Leben lang bereuen«, fuhr Mr. Blackman fort, »nicht den Martini, sondern dass du dir wieder meins eigene Fleisch schneidest. Das wird allmählich zur Gewohnheit. Erst lässt du dir die Bewerbung um die Leitung deiner Kanzlei von diesem Miscal de Forest ausreden. Dann gehst du in den Vorruhestand, dann spielst du die Primadonna, sodass du den Job in Mikes Stiftung aufs Spiel setzt. Als er dir diesen Job anbot, hattest du die Frechheit, ach was, die Blödheit, ihm zu erzählen, du hättest Bedenken, dass eure Freundschaft leiden könnte, wenn du für ihn arbeiten würdest. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Du kannst wirklich ein selbstzerstörerisches Arschloch sein. Damals habe ich dich noch vom Fenstersims weggezerrt. Wahrscheinlich hätte ich dich nach London begleiten müssen. Du bist so dämlich, dass man dich nicht ohne Aufsicht rumlaufen lassen kann. Hör auf, sagte Schmidt. Bitte hör auf. Mir ist schon elend genug. Jetzt muss ich dir von Charlotte erzählen. Mr. Blackman hörte aufmerksam zu und blieb eine Weile stumm, als Schmidt zum Ende gekommen war. »Auch das noch«, sagte er schließlich. »Aber ich habe eine Idee. Kennst du Elaines Vetter Jerry?« Schmidt schüttelte den Kopf. »Er ist sozusagen der Papst der New Yorker Analytiker. Die meisten hat er persönlich ausgebildet. Ich könnte ihn bitten, ein Gespräch unter Fachkollegen mit diesem Burschen Townsend zu führen, um herauszufinden, wie der die Sache wirklich sieht. Das mag funktionieren oder auch nicht, aber es kann nicht schaden, Townsend klarzumachen, dass er sich ernsthaft um diesen Fall kümmern muss.« Schmidt nickte. »Ja, tu das bitte.« »In Ordnung. Jetzt habe ich eine Nachricht, die dich aufmuntern wird, ob du es glaubst oder nicht. Canning hat die Geschlechtsumwandlung abgesegnet. Jetzt spielt eine Frau die Hauptrolle. Du wirst auf jeden Fall im Abspann genannt.« »Großartig«, sagte Schmidt. »Hat Julia Roberts die Rolle?« »Sie ist zu hübsch. Wir brauchen eine Person mit mehr Ecken und Kanten. Ich denke eher an Sigourney Weaver.« Als sie sich trennten, Schmidt merkte, dass ihre Abschiede von Mal zu Mal emotionaler wurden, sagte Mr. Blackman, »Schmitty, du bist stur wie ein Maulesel, das weiß ich. Aber bitte tu dir selbst den Gefallen und komm heraus aus dem Loch, das du dir selbst gegraben hast. Spring ins Flugzeug, geh nach Canossa, das heißt nach Paris, wirb um sie, sieh zu, dass sie mit dir schläft und überlass den Rest der Zeit.« Schmidt nickte, schüttelte Gill noch einmal die Hand und ging auf der Park Avenue nach Norden. Es kam ihm so vor, als wanke er, aber in Wirklichkeit bewegte er sich mit festem Schritt. Die Sonne war blendend hell. Er wechselte auf der Suche nach schattigen Abschnitten zur Westseite der Straße und ging weiter nordwärts. Gill hatte recht. Dass er selber ein Idiot war, wenn es sich um Ditti, Katharina und ihre Vorläuferinnen handelte, trübte sein Urteil in den Angelegenheiten anderer nicht. Warum sollte er den Rat seines besten Freundes nicht befolgen, des Künstlers, der in seinen Filmen immer wieder gezeigt hatte, wie gut er die menschliche Natur verstand? Warum? Weil er Alice nicht traute. Das war der tiefere Grund für seine absurde Sturheit. Sie hatte gelogen, ihn zum Narren gehalten. Er hatte eine Entschuldigung versucht. Antiseptisch war sie gewesen, wohl wahr. Eine telefonische Blumenbestellung diktierte Worte, allenfalls genug, um sich für das Vergessen eines Geburtstags zu entschuldigen. Eine Frau mit Popow zu teilen war unerträglich. Und sie hatte ihn durch Täuschung dazu gebracht. Sie im Büßergewand auf Knien, um Verzeihung zu bitten, das ging über seine Kräfte. Aus welchem Grund auch immer, weil Jerry sich eingeschaltet oder weil Myron insgeheim, ohne Schmidt etwas davon zu sagen, seinen psychoanalytischen Kollegen leicht unter Druck gesetzt hatte oder weil genug Zeit vergangen war und sich das Wort »Reif sein ist alles« wieder einmal bestätigte, jedenfalls erhielt Schmidt in seinem Büro einen Anruf von Dr. Townsends ärztlicher Assistentin. Den Drang nachzufragen, ärztliche was, unterdrückte er und hörte aufmerksam und respektvoll zu. Die junge Frau, sie war russischer Herkunft, darauf hätte er wetten mögen, teilte ihm mit, dass der Doktor Kenntnis von Schmidts Briefen an seine Tochter habe und wisse, dass sie nicht geantwortet hatte. Falls Mr. Schmidt an einer Konsultation mit Dr. Townsend über Mrs. Rikers Verfassung interessiert sei, werde der Arzt dies mit ihr abklären und ihm einen Termin geben. Mr. Schmidt müsse wissen, dass das Honorar für die Konsultation 150% der Kosten für eine Behandlungsstunde des Arztes betrage und weder ganz noch teilweise von der Versicherung erstattet werde. Mr. Schmidt erklärte sich einverstanden. Zwei Tage später rief dieselbe junge Frau wieder an. Die Konsultation könne am nächsten Tag stattfinden. »Ich habe Glück«, dachte Schmidt, denn er erinnerte sich, dass New Yorker Psychoanalytiker in früheren Zeiten am 1. August aus der Stadt verschwanden und erst nach dem Labor Day wieder auftauchten. Offenbar hatte er es geschafft, Charlottes Seelenklempner im Moment seines Aufbruchs zu erwischen. Das Büro war einzigartig unpersönlich. Kein Diplom, kein Familienfoto mit Ehefrau oder Kindern, kein Bild von Pferden oder Segelbooten zu sehen. Stattdessen Lithografien des alten New York, bevor das Zentrum der Stadt sich nach Norden verlagert hatte, und über dem so unvermeidlichen braunen Ledersofa eine ökumenische Sammlung von Porträtfotos. Schmidt erkannte Freud und Jung. Die anderen waren, wie ihm Dr. Townsend erklärte, New Yorker Größen. Abraham Brill und Lawrence Kubi und, in einer Klasse für sich, Wilhelm Reich, ein häufig missverstandener und unterschätzter Mann. Schmidt schüttelte sein Misstrauen gegen den jungen Psychiater ab, er schätzte ihn auf Anfang 40, und fand ihn, sobald er anfing zu reden, attraktiv und direkt. Auch ohne bestätigende Diplome hatte er keinen Zweifel, dass Townsend aus einem von drei oder vier Internaten hervorgegangen und durch Harvard, Yale oder Princeton geprägt war und dass er als Kind seine Sommer in Maine oder auf Long Island verbracht hatte. Intelligente junge Männer, die sich um Anstellung bei W&K bewarben, zu Dutzenden und Aberdutzenden befragt zu haben, schadete nicht, sondern schärfte den Blick. Beim Gedanken an seine Zeiten als praktizierender Anwalt, an die Gesellschaft junger Leute, die er bewundert hatte, an all diese Loyalitäten, wurde Schmidt plötzlich nostalgisch. »Schauen Sie, Mr. Schmidt«, sagte Dr. Townsend, »ich bin kein Familientherapeut und ich werde nicht versuchen, Ihr Verhältnis zu Charlotte zu bessern. Vielmehr erhoffe ich mir von Ihnen Informationen, die mir helfen können, Sie zu behandeln, und ich möchte auf Ihren vollkommen natürlichen und legitimen Wunsch nach einem besseren Verständnis von Charlottes Lage eingehen. Ist Ihnen das recht? Denken Sie bitte daran, dass ich Charlotte vielleicht, aber vielleicht auch nicht, erzähle, was Sie mir berichten, und dass ich Ihnen vielleicht, aber vielleicht auch nicht glaube, was Sie sagen. Einverstanden?« Schmidt nickte. »Erstens, können Sie mir erzählen, welche Traumata in Charlottes Leben nach Ihrer Meinung am schwersten wiegen? Ich meine damit Traumata vor der Fehlgeburt und der Hysterektomie. Auf den Unfall müssen Sie nicht eingehen.« Schmidt nickte wieder. »Da war wirklich wenig«, sagte er, »oder besser gesagt, ich kann mir nur wenig vorstellen. Als sie 11 oder 12 war, gab es einen fürchterlichen Krach, weil ich ein Machtwort gesprochen und gesagt habe, dass wir uns die Stallmiete für ihr Pferd in New York nicht leisten können. Es war so schrecklich, dass ich mich noch heute lebhaft daran erinnere. Es muss das erste Mal gewesen sein, dass ich ihr einen wichtigen Wunsch abgeschlagen habe. Übrigens waren meine Frau Mary und ich uns in der Sache mit dem Pferd einig. Dann war da mein Fehltritt in einem sehr schwierigen Sommer, schwierig, weil Mary, die laut Diagnose an einer Depression litt, mich mit ausgesprochener Feindseligkeit behandelte, habe ich mich mit Charlottes Babysitterin eingelassen. Viel später, erst vor ungefähr 3 Jahren, kam heraus, dass Charlotte damals, wenn auch nur vage, verstand, was vor sich ging. Warum sie es gemerkt hat, weiß ich nicht. Wir, die junge Frau und ich, waren außerordentlich vorsichtig und weder sie noch ich entdeckten irgendwelche Anzeichen dafür, dass Charlotte uns nachspionierte oder dass ihre Zuneigung zu ihr oder mir nachließ. Erwischt hat uns Mary wegen eines Flecks auf dem Laken und sie hat die Babysitterin gefeuert. Aber dann ging es Mary wieder besser und sie vertrug sich wieder mit mir. Auch Sex hatten wir wieder. Vielleicht konnte Charlotte allein aus der Tatsache, dass das Mädchen gefeuert wurde, vielleicht auch aus einer verräterischen Bemerkung ableiten, was passiert war, entweder damals schon oder im Rückblick. Ich weiß es nicht. »Reicht das?«, Brauchen Sie mehr Einzelheiten? Townsend schüttelte den Kopf. Vorläufig nicht. In Ordnung. Schmidt, dem ganz übel wurde, stürzte sich in eine Darstellung seiner komplizierten Aversion. Kompliziert sei sie in der Tat gegen Charlottes Ehe mit John Riker. Seine Entscheidung, Charlotte seinen Nießbrauch am Haus in Bridgehampton zur Hochzeit zu schenken und selbst auszuziehen. Eine Entscheidung, deren Motiv, das müsse er zugeben, sein Widerwille gegen das gemeinsame Wohnen mit Charlotte und John in einem Haus, dessen Herr nicht ehrbar gewesen sei. Eine Entscheidung, die dann geändert wurde und aus sehr soliden Steuergründen zum Kauf von Charlottes Anwartschaft geführt habe. Seine Bestürzung über Charlottes Beschluss, sich von einem Rabbi in einem Restaurant in Soho trauen zu lassen, statt im Haus ihres Vaters. Er hielt inne, um Luft zu holen, und sagte: »Ich habe etwas begriffen. Ich gebe Ihnen eine Version, die davon profitiert, dass Renata Riker mir wegen meines angeblich tief sitzenden Antisemitismus die Hölle heiß gemacht hat. Mir ist klar geworden, dass sich der Antisemitismus wie ein roter Faden durch meine Beziehung zu John Riker und seiner Familie zieht. Diese Einsicht verdanke ich ebenfalls Renata Riker und auch meinem besten Freund, der übrigens Jude ist. Das ist eine Tatsache und ich will es nicht abstreiten. Aber Sie sollen wissen, dass ich mich nach Kräften bemüht habe, mich von meinem Antisemitismus zu befreien und dass es mir, meine ich, gelungen ist. Und ich möchte Ihnen versichern, dass meine Abneigung gegen Juden, so weit davon die Rede sein konnte, mir niemals den Wunsch eingegeben hat, einem Juden in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen. Zum Beispiel verdankte John Riker seine Ernennung zum Partner in meiner alten Kanzlei fast ausschließlich meiner Fürsprache. Nicht, dass seine Arbeit nicht ausgezeichnet gewesen wäre. Er brauchte nur einen kleinen Anschub, um rechtzeitig ohne eine womöglich demütigende Verzögerung ans Ziel zu kommen. Man könnte sagen, dass ich ein Antisemit allein aus Gründen der Ästhetik war. Er lachte angespannt, weil er Townsends ausdruckslosen Blick wahrnahm. »Verstehe«, sagte Dr. Townsend. »Ja«, sagte Schmidt, »auch Sie finden mein Feigenblatt zu klein.« »Nun gut, fahren wir fort mit den Traumata, die Charlotte womöglich anschließend erlitten hat. Ich muss wohl meine Liaison mit einer sehr jungen, 20-jährigen und sehr schönen halb-puertorikanischen Kellnerin dazuzählen, die nach dem Krach mit Charlotte wegen des Hauses oder etwa zur gleichen Zeit begann und mehr als 2 Jahre dauerte. Ich weiß, dass Charlotte Anstoß daran nahm. Ob es ein Trauma war, kann ich nicht sagen. Ich erwähne es der Vollständigkeit halber. Andere Traumata. John Rikers Affäre mit einer Art Assistenzanwältin in seiner Kanzlei und eine enorme, nicht damit zusammenhängende Indiskretion oder Schlimmeres, die mit seinem Hinauswurf aus der Kanzlei endete. Charlottes Affäre mit einem Kollegen in der Werbeagentur, in der sie arbeitete, ging auch schlecht aus. Sie wollte ein neues Unternehmen mit ihm aufbauen, mit meinem Geld, er hatte keins, als er sie aus heiterem Himmel verließ und wieder zu der Frau zurückkehrte, von der er geschieden war oder sich scheiden lassen wollte. Das eine oder das andere, genau weiß ich es nicht mehr. Charlotte und Riker zogen wieder zusammen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ehe allen Schmelz verloren hatte. Die Kanzlei, in der er jetzt arbeitet, kann meiner alten Firma Wood & King, in der er eine Lebensstellung gehabt hätte, nicht das Wasser reichen. Und die Eltern Riker, hier plaudere ich vielleicht aus der Schule, erscheinen inzwischen sehr viel weniger wohlhabend, als sie früher einmal waren. Und das hat ausgelöst, was ich nur einen Raubüberfall auf Charlottes Geld nennen kann. Dieses Jahr im April dann kam Charlotte seltsamerweise mit einem Ölzweig zu mir. Wir schlossen Waffenstillstand. Der endete mit einem neuen versuchten Geldraub von Seiten Johns. Er hatte die Chuzpe, vielleicht sollte ich das Wort nicht verwenden, von mir zu verlangen, ich solle einen Fonds für das ungeborene Kind einrichten, das mein Enkelsohn geworden wäre. Als ob irgendetwas an meiner Geschichte mit Charlotte ihren Mangel an Vertrauen in meine Großzügigkeit rechtfertigen könnte. Er hielt einen Moment inne, bevor er weiterredete. Und damit sind wir bei der Fehlgeburt. Ich möchte aber doch noch ein Wort sagen. Renata Rikers Rolle in diesem Spiel war schändlich. Ihr Verhalten ist unverzeihlich. »Mr. Schmidt«, sagte Dr. Townsend milde, »ich habe nichts dagegen, dass Sie Ihrem Ärger über Renata Riker oder wen auch immer Luft machen, aber ich hatte Sie gebeten, Charlottes Traumata zu beschreiben. Ich danke Ihnen für die Information, die Sie mir gegeben haben. Ich muss sagen, Ihr Denken ist bemerkenswert gut organisiert. Jetzt werde ich Ihnen über Ihre Tochter berichten, soweit ich das kann. Er las Schmidt aus seinen Aufzeichnungen vor, dass Charlottes Krankheit auf der Skala 1 oder 2 Punkte unterhalb einer schweren Depression liege. Die Taxonomie schätzte er so wenig wie Myron Riker. Charlotte beginne, auf die Medikation zu reagieren, sei aber verärgert über die unvermeidlichen Nebenwirkungen. Müdigkeit, Teilnahmslosigkeit, die den Symptomen der Depression verwandt seien, und natürlich eine gewisse Gewichtszunahme. Nicht signifikant, aber doch merklich. Im Lauf der Zeit werde sie diese Pfunde wieder loswerden. Anfangs deutlicher Antagonismus gegenüber seiner WASP-Prägung, wie sie es nannte. Damit sei es vorbei und er beobachte stattdessen eine positive Übertragung. Charlottes Ego, ihr Selbstgefühl, scheint erstaunlich anfällig. Sie wankt unter einer Bürde von Schuld und Unsicherheit. Das sei, sagte Dr. Townsend, was er sich notiert habe, wortwörtlich. In allen Fällen ausgeprägter Depression sei Suizid die größte Gefahr und ein Grund zur Besorgnis. In Charlottes Fall sei seine Sorge jedoch durch den stationären Aufenthalt gemildert und er glaube, dass sich die Gefahr zu dem Zeitpunkt, da sie Sunset Hill verlasse, wesentlich verringert haben werde. Prognose im Ganzen gut. Nach einer Weile, quantifizieren könne er nicht, was er damit meine, werde er die Dosierung der Medikamente allmählich reduzieren, mit dem Ziel, Charlotte irgendwann nach der Entlassung ganz zu entwöhnen. Er rechne damit, empfehlen zu können, sie vor Weihnachten nach Hause zu entlassen. Aber das sei nicht mehr als eine Vermutung. Es könne auch erheblich länger dauern, bis es soweit sei. Von diesem Zeitpunkt an würde er Therapie und Beobachtung empfehlen, genau gesagt 2 Therapiestunden pro Woche, bei ihm oder einem anderen Psychiater, der qualifiziert sei für medikamentöse sowie therapeutische Behandlung. Wieder mit der Arbeit zu beginnen sei Charlotte wichtig, sehr zu empfehlen, dürfe aber nicht übereilt werden. Während Schmidt diesem netten, rationalen, attraktiven Mann zuhörte, fragte er sich, wie wohl seine Eltern waren. Eltern musste er irgendwo haben. Er sah nicht aus und klang nicht wie ein Findelkind oder jemand, der von Anfang an bei Pflegeeltern aufgewachsen war. Eltern oder ein Äquivalent lauerten immer irgendwo, wie Küchenschaben. War dieser nette, ausgeglichene Mann bei der Geburt gegen das Elterngift geimpft worden? Oder stand er selbst unter Medikamenten, sorgfältig überwacht von einem Townsend-Doppelgänger aus der Casting-Agentur, damit dieser nette Townsend nicht in seiner netten Carnegie-Hill-Maisonette explodiert, seine nette, tüchtige Frau anfällt, die netten Kinder schlägt, wenn sie aus Chapin oder Buckley heimkommen und sich dann an seinen Hosenträgern aufhängt? Schmidt hätte schwören können, dass es bestickte Turnbull- und Esser-Produkte waren, die garantiert Dr. Townsends schätzungsweise 155 Pfund Knochen und Muskeln halten würden. Ja, so würde er es machen. Das Ende der Hosenträger, das er sich nicht um den Hals geschlungen hat, am Geländer festbinden, sich über die Seite gleiten lassen und puff, die Luft ist raus aus Dr. Townsend. »Ich bin Ihnen wirklich dankbar für Ihre Erklärung und für alles, was Sie für meine Tochter tun«, sagt er dem Arzt. »Eine naheliegende Frage. Kann ich Charlotte besuchen?« »Ich werde Sie fragen. Heute Nachmittag sehe ich Sie, dann spreche ich mit ihr darüber. Wenn sie auf den Vorschlag eingeht, kümmere ich mich um die Organisation in Sunset Hill. Sind Sie uneingeschränkt abkömmlich?« »Ja«, sagte Schmidt, »ich kann an allen Tagen jederzeit dort sein.« »Gut. Meine medizinische Assistentin oder ich werden Sie anrufen. Ich muss Sie aber warnen, der Besuch gestaltet sich womöglich nicht so erfreulich, wie Sie oder Charlotte in normaler Verfassung sich wünschen würden. Wenn Sie möchten, lassen Sie mich wissen, wie es war. Hier ist meine Telefonnummer für den Sommer. Ich bin im Aufbruch zu einem kurzen Urlaub.« Der Termin in Sunset Hill war am Samstag um 1 Uhr. Schmidt sah voraus, dass der sommerliche Wochenendverkehr zu den Stränden in beiden Richtungen stark sein würde. Für eine Fahrt, die normalerweise 2 oder 2,5 Stunden dauerte, konnte er leicht 4 brauchen. In der Nacht davor hatte er schlecht geschlafen. Er frühstückte hastig, rasierte sich und bemerkte dabei ein unbeherrschbares Zucken in seiner linken Wange. War das etwa ein kleiner Schlaganfall? Er hatte einen dermaßen trockenen Mund, dass ihm die Zunge am Gaumen klebte. Nur um zu prüfen, ob er dazu in der Lage war, versuchte er »miserere mihi« zu sagen und musste feststellen, dass die Wörter ihm als schwaches Krächzen von den Lippen gingen. »Fürchte den Tod durchs Wasser, aber Fähren musste er nehmen«, die erste von Sag Harbor nach Shelter Island, die zweite von der anderen Seite der Insel nach Greenpoint an der North Fork und die dritte von Orient Point nach New London. New London, Sitz von Hyman G. Rickovers, des Vaters der Atom-U-Boote. Ein antisemitischer Ästhet wird sich bei diesem Namen an die Judenfrage erinnern. Darauf kann man sich verlassen. In der Kantine der Fähre waren Massen von Menschen, aber Schmidt drängte sich zur Theke durch. Zwei Würstchen mit Senf und Relish, eine Delikatesse, die er sich, darauf hätte er schwören können, nicht mehr gegönnt hatte, seit er im Frühlingssemester von Charlottes letztem Collegejahr mit ihr und einer Handvoll schlecht erzogener Klassenkameraden zum Red Sox-Spiel gefahren war. Sie gewannen das Heimspiel tatsächlich. Bier tranken die Jungen und Mädchen damals auch, sie waren schon 21, aber selbst wenn sie jünger gewesen wären, hätte sie niemand nach ihrem Ausweis gefragt. Schmidt hätte zu den Würstchen auf der Fähre auch gern ein Bier getrunken, aber die vorausschauende Klugheit riet ihm davon ab und auch von einem Kaffee mit Milch und Zucker, denn wo würde er pinkeln gehen können, wenn er wieder an Land war? Am Straßenrand? Sein letzter derartiger Versuch auf Long Island hätte ihm fast einen Strafzettel eingebracht. Ein Streifenwagen hatte hinter ihm gehalten, ein pickeliger irischer Polizist stieg aus und sagte, er werde ihn wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aufschreiben. »Was soll das? Sie machen wohl Witze«, wies Herr Anwalt Albert Schmidt ihn zurecht. Das kam schlecht an. »Ich mache Witze, glauben Sie. Ich buchte Sie ein. Hier fahren Frauen und Kinder vorbei und Sie stehen da und wedeln mit Ihrem Schwengel?« Nichts konnte Mr. Schmidt so schnell zur Ruhe bringen wie die Aussicht auf Gefängnis. Und hatte er sich erst einmal beruhigt, war er die Umgänglichkeit und Vernunft in Person, so dass kein Polizist umhin konnte, ihn Sir zu nennen. »Einen schönen Tag noch, Sir. Kommen Sie gut nach Hause.« Er war um 1:15 am Empfang von Sunset Hill, hatte wieder vollkommen Gewalt über sein Sprachvermögen, diese Stimme, die 1000 Polizisten und 1000 Versicherungsanwälte in ihren Bann geschlagen hatte, und hörte sich sagen, »Mr. Schmidt für Mrs. Riker, Dr. Townsends Patientin, der Doktor hat die Verabredung getroffen.« Die Sprechstundenhilfe ließ auf ihrem Computerbildschirm eine Liste abrollen und begrüßte ihn, »Hallo Albert, setzen Sie sich ins Wartezimmer dort hinten. Die Türen zu den Toiletten sind beschriftet. Ich schicke jemanden, sie zu holen und mit ihnen in das Besuchszimmer zu gehen.« Er tat wie geheißen, sowohl was das Pinkeln als auch was das Setzen anging. Im Wartezimmer war er allein. Auf dem niedrigen Tisch vor seinem Platz lagen alte Exemplare des New York Magazine, des US News and World Report, Man's Health und des Gulf Digest. Er vertiefte sich in eine skandalöse Aufstellung der obszönen Honorare von Schönheitschirurgen in New York. 1 Uhr. 1:15 Uhr. Er wurde zur Rezeption gerufen. Eine stattliche, nicht mehr junge Dame in Weiß stellte sich als Mrs. Riley vor. »Mrs. Riker möchte heute keinen Besuch haben«, sagte sie. »Es tut mir leid, dass Sie den ganzen Weg von Long Island«, soufflierte Schmidt, »ja, von Long Island gekommen sind. Wie gesagt, es tut uns leid.« Schmidt schüttelte den Kopf. »Wie kann das sein?«, fragte er. »Dr. Townsend hat die Verabredung getroffen.« »Richtig, aber die Patientin will keine Besuche empfangen.« »Und weiß sie, dass ich hier bin?« »Was hat sie gesagt, als Sie oder eine Ihrer Kolleginnen ihr Bescheid gaben?« Miss Riley schüttelte den Kopf. »Wir wissen, dass dies sehr schwierig ist.« »Sie sind Ihr Vater, stimmt's?« Schmidt nickte. »Mr. Schmidt, Sie sehen aus wie ein netter Mensch. Ich erzähle Ihnen jetzt etwas, was ich nicht erzählen sollte. Als Ihre Tochter hörte, dass Sie da sind, ist sie in den Kleiderschrank in Ihrem Zimmer gekrochen und hat sich geweigert, wieder herauszukommen. Nehmen Sie es nicht zu schwer. Ich habe auch eine schwierige Tochter. Diese schlimmen, schlimmen Kinder. Es liegt nicht immer an uns.« Er dankte ihr. Offenbar konnte er sonst nichts tun. Als er wieder zu Hause war, rief er Dr. Townsend an und erzählte ihm, dass Charlotte sich geweigert hatte, ihn zu sehen, ließ aber die Geschichte mit dem Schrank aus. Er wollte der Krankenschwester keinen Ärger machen. »Es war ein Test für Charlotte«, erklärte der Arzt ihm, »und ein Test für Sie. Sie haben offenbar besser abgeschnitten.« Anfang Oktober fuhr er wieder nach Sunset Hill. Man führte ihn zum Besprechungszimmer, und als er an der offenen Tür stand und sie sah, eine Frau, die sich in einem mit Chins bezogenen Sessel flegelte, war sein erster absurder und gleich wieder verdrängter Eindruck, dass man ihn in das falsche Zimmer geführt habe, dass diese Frau mit dem starren Gesicht, das abgeflacht aussah wie die fahlen Gesichter bestimmter Schimpansen, das Problem eines anderen sei. Aber nein, es war Charlotte, die mit rot geränderten, spöttischen Augen durch ihn hindurchsah. Die lang ausgestreckten Beine waren unrasiert. Sie trug einen Morgenrock von der Sorte, in die sich seine Mutter während ihrer letzten langen Krankheit fast ständig gehüllt hatte, ein dermaßen abscheuliches Kleidungsstück, dass er dachte, wenn es irgendjemandem gehörte, dann am ehesten einer der Frauen, die in Bürogebäuden Toiletten putzen. Dazu braune Ledersandalen, die den Blick auf schmutzige Füße und bestimmt seit dem Unfall nicht mehr geschnittene Zehennägel freigaben. Der Morgenrock war so unförmig, dass man nicht einschätzen konnte, ob Charlotte nur dicklich aussah oder tatsächlich zugenommen hatte. Sie stand nicht auf, als er eintrat, und reagierte auch nicht auf seine Begrüßung. »Hallo Charlotte, Liebes. Ich bin so froh, dass ich dich besuchen kann.« Er merkte, dass er nicht wagte, sich zu ihr hinunterzubeugen und sie zu küssen. Beinahe hätte er die Achseln gezuckt, aber er unterdrückte die Bewegung, setzte sich in den anderen Sessel, der ihr gegenüber an einem niedrigen Tisch stand, und sagte, »Ich habe dir ein paar Bücher mitgebracht, die dir gefallen könnten. Ein Radio, einen CD-Spieler und ein paar CDs. Man hat mir gesagt, dass du in deinem Zimmer Musik hören darfst.« Sie nickte und sagte einen Moment danach, »Die Bücher kannst du wieder mitnehmen. Ich lese nichts. Danke für die CDs, wahrscheinlich nur Mozart.« Sie hob die Tragetasche hoch, machte sich aber nicht die Mühe, hineinzuschauen. »Nein«, sagte Schmidt, »nur zwei Mozart-Aufnahmen. Es ist eine eklektische Auswahl. Sogar Michael Jackson und The Grateful Dead sind dabei. Für jeden Geschmack etwas.« »Ach ja?« »Es ist dieses Mädchen, die, mit der du ein Kind hast. Du hast sie zum Einkaufen für mich geschickt.« »Du meinst wohl Carrie«, erwiderte Schmidt. Charlotte nickte. »Um das klarzustellen, sie hatte nichts mit diesen CDs zu tun. Ein junger Mensch aus der Stiftung, in der ich arbeite, hat einige davon vorgeschlagen. Die klassische Jazz- und Ragtime-Musik habe ich selbst ausgesucht. Auch ein paar Jelly Roll Morton-Aufnahmen, die dir gefallen werden. Und übrigens ist Jason der Vater von Carries Kind. Das Leben ist hart genug. Eingebildete Probleme braucht man nicht auch noch.« »Klar. Die Leute hier, die im Empfang arbeiten, und die Krankenschwester, die mich hierher gebracht hat, machen einen sehr freundlichen Eindruck. Und ich habe gesehen, dass es einen sehr schönen großen Garten gibt.« »In den Garten gehe ich nicht. Die anderen Irren will ich nicht sehen. Schlimm genug, dass ich mich sehe. Es tut mir so schrecklich leid.« Er suchte nach Worten. Und ihm fiel nichts ein. Es war alles zu dumm. »Siehst du, Dad«, sagte sie nach einer Weile, »ich bin krank. Nicht mehr so krank, wie ich war, aber immer noch reichlich krank. Du hast dich mit Alan Townsend getroffen, also weißt du Bescheid. Es hat keinen Sinn, dir oder mir was vorzumachen. Ich habe schwere Sorgen. Werde ich hier wieder rauskommen? Wann komme ich raus? Will John mich wieder haben? Was wird ihm dieses Scheusal Renata vorschreiben? Werde ich wieder arbeiten können? Was soll aus mir werden?« Sie fing an zu weinen und stieß ihn ärgerlich weg, als er zu ihr kam und ihr über den Kopf streichen und sie in die Arme nehmen wollte. »Nein, ich will dein Taschentuch nicht, nein. Ich will nicht, dass du mich küsst. Ich habe schwere Probleme und du kannst mir nicht helfen. Zu viel schlimmes Zeug steht zwischen uns. Ich müsste wohl dankbar sein, dass du für dieses Loch und für Alan bezahlst, aber ich bin es nicht. Also geh bitte. Ich habe dich kommen lassen, damit du verstehst. Und jetzt geh weg.« »Schon gut«, sagte er. »Ich will dich nicht ermüden. Bitte lass mich wissen, wenn du beschließt, dass du mich gern sehen würdest. Oder wenn ich helfen kann. für den Fall, dass ich irgendetwas tun kann.